vielen herzlichen Dank für die einführenden Worte und ich möchte Sie jetzt auch zunächst mal herzlich begrüßen. Um es schon mal gleich zu sagen, wir werden uns heute nicht mit Geschlechtsunterschieden beschäftigen, denn Thema des Vortrags ist ja mein linkes und mein rechtes Ich, wie unsere beiden Hirnhälften zur Entwicklung eines Selbstkonzepts beitragen. Und was ich heute tun möchte, ist, Sie mit auf eine Suche nehmen. Auf eine Suche danach, wie eigentlich unser Gehirn ein Bild von uns selbst erzeugt. Es ist ja ein Wesenszug von uns Menschen, dass wir uns als, dass wir ein Selbstbewusstsein, ein Ich-Bewusstsein haben, dass wir genau wissen, wir sind ein Individuum, wir können uns unterscheiden von anderen Personen, von der Umwelt. Wir sind ein Individuum mit eigenen Gefühlen, Gedanken, Handlungsstrategien und so weiter. Und wir sind, wir als kognitive Neurowissenschaftler gehen nun davon aus, dass dieses Bild, die Entwicklung dieses Bildes von uns selbst im Gehirn entsteht. Und genau dazu möchte ich Ihnen heute ein bisschen was erzählen. Wir werden nämlich, um es schon mal vorwegzunehmen, wir werden unser Ich-Zentrum, ein Zentrum, was das Selbst oder das Ich ausmacht, werden wir nicht finden. Was wir lernen werden, ist, dass an der Entwicklung eines Ichs ganz verschiedene Funktionen und damit auch ganz verschiedene Strukturen unseres Gehirns beteiligt sind. Und wir werden auch lernen, dass dabei unsere linke und unsere rechte Hirnhälfte durchaus unterschiedliche Beiträge liefern. Weil das ist noch ein zweites Charakteristikum unseres Gehirns, dass nämlich unser Gehirn lateralisiert ist, dass unsere beiden Hirnhälften unterschiedlich aussehen und vor allem auch funktionieren. Wir werden heute eben schauen, was tragen die denn nun, diese beiden unterschiedlich funktionierenden Hirnhälften, zu unserem Selbst bei. Und es ist ja so, wir fühlen uns eigentlich als eine Person, aber das gilt natürlich nicht immer. Manchmal haben wir widerstreitende Gefühle, Handlungstendenzen in uns. Wir wissen nicht genau, was wir tun sollen. Das wird oft so umschrieben mit, entscheide ich mich nach dem Kopf oder Bauch? Es ist so, als wie es in der Literatur und wie es vor allem Goethes Faust sagt, es ist so, als würden zwei Seelen in meiner Brust wohnen. Also er sagt es so, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, die eine will sich von der anderen trennen, die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen, die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. Also im Grunde beschreibt Faust hier schon, okay, wir haben eigentlich zwei Seiten in uns, die eine, die körperliche, die sich mehr so mit Gefühlen, Emotionen beschäftigt, die danach handelt, danach strebt und die andere, die so eher nach Höherem strebt, die vielleicht rationalere. Und das ist letztendlich auch so eine Umschreibung, die wir aus der Alltagspsychologie kennen. Handeln wir, wie gerade schon gesagt, nach Kopf oder Bauch, handeln wir entsprechend unseres Verstandes oder unserer Gefühle. Und das wird oft zusammengebracht mit der Funktion unserer beiden Hirnhälften. Wir sagen oft, wir haben die, in der populärwissenschaftlichen Literatur wird oft gesagt, wir haben die rationale linke Hemisphäre, Hirnhälfte, und wir haben die rechte emotionale Hemisphäre. Und wir können dann zum Beispiel wie hier in einem Persönlichkeitstest der Süddeutschen Zeitung überprüfen, ob wir Personen sind, die mehr so nach Herz oder mehr nach Verstand arbeiten, funktionieren, uns entscheiden. Und es gibt da durchaus eine Reihe von Seminaren für Manager und ähnliche Personen, wo man seine emotionale Seite trainieren kann oder wo man herausfinden kann, welche meiner beiden Hirnhälften funktioniert eigentlich besser. Wenn wir jetzt verstehen wollen, was diese beiden Hirnhälften eigentlich zu tun haben mit unserem Selbst, unserem Wesenskern, müssen wir natürlich erstmal ein bisschen darüber erfahren, was ist denn tatsächlich dran an dieser Dichotomie? Gibt es wirklich diese Unterschiede? Und woher wissen wir, wie unsere Hirnhälften unterschiedlich funktionieren und in welchen Aspekten eigentlich? Denn natürlich, wir haben zwei Hirnhemisphären. eine linke und eine rechte. Und erstmal ist es so, dass die linke Hirnhälfte unsere rechte Körperseite kontrolliert und umgekehrt. Die rechte Körperseite kontrolliert die rechte Hirnhälfte kontrolliert die rechte Körperseite. Die linke, meine Güte. Wundern Sie sich nicht, ich verwechsle schrecklich gerne links und rechts, obwohl ich mich mit der Thematik schon viele Jahre beschäftige. Ja, nun ist es aber so, schon rein äußerlich unterscheiden sich unsere beiden Hirnhälften. Das können Sie hier halbwegs erkennen. Hier das Furchungsmuster, die Gyrierung und der beiden Cortex-Hemisphären sehen schon mal unterschiedlich aus. Auch wenn wir auf die mikroskopische Ebene gehen, sehen wir finden unterschiedliche Verschaltungsmuster in den beiden Hirnhemisphären, die dann auch tatsächlich mit unterschiedlichen Funktionen in Einklang stehen. Am auffälligsten hierbei ist zum Beispiel unsere Händigkeit. Das weiß jeder, die meisten Menschen bevorzugen eine Hand. Die meisten Menschen von uns sind, die meisten Menschen sind Rechtshänder. Das heißt, feinmotorische Kontrolle unterliegt der linken Hemisphäre. Eine andere Spezialisierung ist der linken Hemisphäre ist Sprachverarbeitung. Das wissen wir vor allem von Schlaganfallpatienten, wo die linke Hirnhälfte läsioniert ist. Sie können dann nämlich nicht mehr sprechen. Was bedeutet, sie können keine sinnvollen Sätze mehr verstehen und aussprechen, ausformulieren. Aber es gibt noch mehr Spezialisierungen, zum Beispiel führt die linke Hemisphäre mathematische Operationen durch oder ist besser im verbalen Gedächtnis. Die rechte Hemisphäre hat nun auch ihre Besonderheiten, ihre Spezialisierung. Zum einen kann sie besser Musik erfassen, aber auch sowas wie Prosodie, die Wortmelodie. Das ist das, was wir brauchen, damit wir Sprache wirklich richtig verstehen. Damit wir nicht nur einfach Wörter verstehen, sondern zum Beispiel auch verstehen, ob der Sprecher gerade eine Frage gestellt hat oder eine Aufforderung, ob der Sprecher traurig oder wütend ist oder ob die Aussage gerade eine ironische war. All dazu brauchen wir Prosodie. Die rechte Hemisphäre ist auch überlegen in der räumlichen Orientierung. Wenn wir uns also in der Welt orientieren müssen, dann macht das die rechte Hemisphäre. Die rechte Hemisphäre ist besser im Erkennen von Gesichtern oder auch für uns durchaus sehr wichtig, sie ist relevant für die Emotionsverarbeitung. Also Gefühle werden primär vor allem in unserer rechten Hemisphäre verarbeitet. Und tatsächlich können wir so aus einer ganzen Reihe von Untersuchungen feststellen, ja, die linke Hemisphäre arbeitet eher analytisch seriell, die rechte eher global, ganzheitlich, parallel. Und das beeinflusst unser Denken und Handeln. Wenn wir nämlich zum Beispiel Versuchspersonen bitten, sich porträtieren zu lassen, das kennen Sie letztendlich auch aus der Kunst, dann präsentieren die meisten Personen ihre linke Gesichtshälfte, wie hier die Mona Lisa das auch tut. Das ist nämlich unsere emotionalere Gesichtshälfte, die gesteuert wird durch die emotionale rechte Hemisphäre, linke Gesichtshälfte. Emotionen zeigen sich dort stärker. Das können wir hier auch ganz schön sehen. Wenn Sie hier sich diese zwei Gesichter angucken, ich hoffe, man kann es irgendwie, obwohl hier die Auflösung schlecht ist, trotzdem halbwegs erkennen. Was würden Sie sagen, welches dieser Gesichter sieht fröhlicher aus? Ist es dieses Gesicht oder dieses Gesicht? Wer ist für dieses Gesicht? Wer ist für das Gesicht? Ich glaube, schon einige weniger. Und tatsächlich ist es aber so, dass es das gleiche Gesicht ist. Es ist nämlich zusammengesetzt, das ist das eigentliche Gesicht, das richtige Gesicht dieser Frau. Und was wir sehen, ist einfach eine Spiegelung der beiden linken Gesichtsfeldhälften und hier der beiden rechten Gesichtsfeldhälften. Und dass wir nicht nur unsere linke Gesichtsfeldhälfte eher präsentieren, weil wir damit besser Emotionen ausdrücken können. Es ist auch umgekehrt so, wir sehen das offensichtlich auch. Wir empfinden das so. Dieses Gesicht sah für die meisten etwas fröhlicher aus. Wie unsere Hirnhälften nun zusammenarbeiten und einzeln arbeiten, das kann man natürlich an normalen Versuchspersonen machen, aber ganz wichtig dafür ist eine ganz besondere Patientengruppe, die sogenannten Split-Brain-Patienten. Und hier haben wir den Patienten WJ. Das ist einer der ersten dieser Patienten, und Sie kennen es vielleicht aus der Neuropsychologie, gibt es immer ganz viele ganz berühmte Patienten, die ganz wichtig für die Forschung waren. Und Split-Brain-Patienten, das sind Leute, denen die verbindende Struktur zwischen den beiden Vorderhirnhemisphären, das sogenannte Corpus callosum, durchtrennt wurde. Und zwar sind das Patienten, die unter einer extrem starken Epilepsie gelitten haben, die medikamentös oder anders nicht behandelbar war. Und dann kam man auf die Idee, okay, damit nicht die epileptischen Anfälle permanent auch auf die andere Hirnseite überspringen, durchtrennen wir doch einfach die Faserverbindung, um zumindest eine Hirnhälfte zu erhalten und nicht durch die ständigen Anfälle zu läsionieren. Das ist eine Idee, die entstammte letztendlich drei Forschern, dem Neurobiologen Roger Sperry. Der hat zu dieser Art von Operationen eine Reihe von Tierversuchen gemacht. Dazu gehört noch Joseph Bogen, der Neurochirurg war und diese Operationsmethode entwickelt hat. Und ganz wichtig, Michael Gesaniger, der diese Patienten neuropsychologisch untersucht hat. Ja, das klingt erstmal nach einem massiven Eingriff. Die Schädeldecke wird eröffnet, die beiden Hemisphären werden auseinandergezogen. Dann kann man sehr schön hier diesen Balken sehen, wie er auf Deutsch heißt, Corpus callosum oder Balken. Und den kann man dann durchtrennen. Man durchtrennt also etwa 500 Millionen Fasern, die zwischen den Hirnhemisphären verlaufen. Man könnte ja meinen, dass das ganz massive Einflüsse auf die Patienten hat. Das ist aber tatsächlich gar nicht der Fall. Sie sehen ja auch hier, der Patient WJ sieht jetzt erstmal ganz normal aus, als hätte er keine besonderen Beeinträchtigungen, hat er auch nicht. Im täglichen Leben zeigen diese Patienten keinerlei besondere Auffälligkeiten. Und Michael Gesaniger war einer der Ersten, der dann eben eine ganze Reihe von speziellen neuropsychologischen Untersuchungen, der eine ganze Reihe von speziellen Untersuchungen durchgeführt hat, um zu zeigen, naja, wo sind denn doch Beeinträchtigungen bei diesen Patienten? Und was sie dann zeigen, ist sowas wie ein Disconnection-Syndrom. Was uns diese Patienten zeigen, ist nämlich, dass zunächst mal die beiden Hirnhemisphären unabhängig voneinander agieren können. Das zeigt so ein bisschen hier der Cartoon, manchmal ganz hilfreich, wenn Sie versuchen, mit Ihren beiden Händen ganz unterschiedliche Dinge zu machen. Versuchen Sie mal irgendwie einmal so zu klopfen und einmal zu drehen. Sie werden wissen, das ist verdammt schwierig, weil unsere beiden Hirnhälften einfach synchron arbeiten. Und bei den Split-Brain-Patienten ist das nicht mehr der Fall und Sie können relativ unabhängig voneinander mit Ihren beiden Händen umgehen, wenn Sie wollen. Was uns diese Patienten vor allem aber auch gezeigt haben, ist, dass ein Informationsaustausch zwischen den beiden Hirnhemisphären nur begrenzt möglich ist. Woher weiß man das nun? Dazu müssen wir uns noch mal kurz vergegenwärtigen, wie Informationsverarbeitung, Sinneswahrnehmung organisiert ist. Und zwar ist es so, wenn wir auf einen zentralen Punkt gucken, dann haben wir ein linkes und ein rechtes Gesichtsfeld. Und Stimuli, Worte, Bilder, die jetzt ins rechte Gesichtsfeld fallen, gelangen in die linke Hirnhälfte. Und Informationen, die im linken Gesichtsfeld auftauchen, gelangen in die rechte Hemisphäre. Wenn jetzt also hier rechts das Wort Apfel auftaucht, gelangt das in die sprachfähige linke Hemisphäre und die Versuchsperson kann sagen, ja, ich habe gerade das Wort Apfel gelesen. Wenn jetzt das Wort Löffel im linken Gesichtsfeld auftaucht, gelangt die Information in die rechte Hirnhälfte, in die Hirnhälfte, die nicht sprechen kann. Und die Information, ich habe gerade Löffel gesehen, muss erstmal über das Corpus callosum auf die andere Seite gebracht werden. Und dann kann die Versuchsperson sagen, ich habe gerade das Wort Löffel gesehen. Und die Split-Brain-Patienten, denen ja dieser Balken durchtrennt ist, denen ist es jetzt nicht mehr möglich, dass das Wort Löffel in die linke Hirnhemisphäre gelangt und die sagen dann einfach, ich habe nichts gesehen. Frage ist nun, hat die rechte Hemisphäre wirklich nichts gesehen? Stimmt nicht, die kann nämlich die kann zwar nicht verbalisieren, was sie gesehen hat, sehr wohl aber mit dieser Information umgehen. Sehen wir hier an diesem Beispiel, der gleiche Versuch wieder. Rechtes Gesichtsfeld, ein Ball. Und das heißt, die linke Hemisphäre kann sagen, ich sehe einen Ball. Und die Versuchsperson kann dann auch mit der rechten Hand, die ebenfalls von der linken Hirnhälfte kontrolliert wird, den Ball greifen. Was passiert nun, wenn ein Hammer ins linke Gesichtsfeld präsentiert wird? Dann wird unser Split-Brain-Patient sagen, ich habe nichts gesehen, wird aber mit der linken Hand den Hammer greifen. Das heißt, die rechte Hemisphäre ist sich nicht bewusst, sprachlich bewusst, was sie gesehen hat, kann aber adäquat reagieren. Das ist aber noch nicht alles, was uns die Split-Brain-Patienten sagen. Dass es eine bewusste sprachliche und eine unbewusste nicht sprachliche Hemisphäre gibt. Die linke Hemisphäre macht nämlich noch mehr. Man kann jetzt Split-Brain-Patienten parallel zwei Bilder präsentieren. Hier einmal ein Hühnerfuß und das hier soll ein Bild eines Hauses in einer Schneelandschaft sein. Und jetzt kann man die Versuchspersonen bitten, aus einer Batterie von Bildern ein jeweils passendes Bild auszuwählen. Und was macht jetzt ein Split-Brain-Patient? Der sieht im rechten Gesichtsfeld einen Hahnenfuß, sieht sich hier die Bilder an, die für die rechte Hemisphäre, für die rechte Hand greifbar sind und zeigt auf den Hahn. Passt ja ganz gut. Hahnenfuß und Hahnenkopf passen ganz gut zusammen. Mit der linken Hand, und er sagt, mit der linken Hand zeigt er gleichzeitig auf die Schaufel. Passt eigentlich auch ganz gut, weil in der Schneelandschaft vom Schnee vom Haus, da kann man ganz gut eine Schaufel gebrauchen, um den Schnee wegzuschaufeln vor der Haustür. Das Ganze passiert gleichzeitig. Und wenn man den Patienten nun fragt, warum haben Sie denn ausgerechnet diese beiden Bilder ausgewählt, dann sagt er Folgendes. Ah, das ist einfach. Die Hühnerklaue passt zum Huhn und man braucht eine Schaufel, um einen Hühnerstall zu reinigen. Es scheint so zu sein, dass die linke Hirnhälfte durchaus registriert hat, was die rechte Hemisphäre assoziiert hat, ausgewählt hat, weil die Person ja hier auf die Schaufel zeigt, hat aber kein Wissen darüber, dass die rechte Hemisphäre ja das Bild dieser Schneelandschaft gesehen hat und muss sich jetzt über eine Geschichte überlegen. Wie passt denn die Schaufel jetzt zu meinem Huhn? Und es scheint eine typische Eigenschaft der linken Hirnhälfte zu sein, Hypothesen über die Welt zu generieren, abhängig davon, was sie selber weiß über die Welt. Das sehen wir auch in diesem Beispiel. Wieder ein Split-Brain-Patient sieht rechtshemisphärisch das Wort Lachen und fängt an zu lachen. Und wenn der Versuchsleiter nun fragt, warum lachen Sie denn, dann antwortet der oder sie in diesem Falle, oh, Typen seid wirklich zu komisch. Auch hier ist das wieder der Fall. Die linke Hirnhälfte weiß nicht, warum die Person anfängt zu lachen und überlegt sich kontextabhängig, was kann denn hier passiert sein und versucht eine Interpretation zu finden. Also die linke Hemisphäre deutet die eigenen Handlungen und erzählt uns die Geschichte unseres eigenen logischen Handelns entsprechend ihrer Hypothesen über die Welt und unserer für die linken Hemisphäre unbewussten emotionalen Zustände. Sie sucht ständig nach Regeln und versucht, die Welt zu erklären. Wenn sie alleine arbeitet. Und nicht, wie manche Forscher glauben, von der rechten Hemisphäre kontrolliert wird. Die Split-Brain-Patienten zeigen aber noch ein bisschen was anderes. Ich hatte ja gesagt, eigentlich sind die ganz unauffällig. Was aber mehr anekdotenhaft verbreitet wird immer wieder, ist, dass speziell kurz nach den Operationen die Patienten berichten, dass ihre beiden Hände manchmal ein Eigenleben führen. Dass wenn sie also zum Beispiel vor dem Kleiderschrank stehen und etwas zum Anziehen raussuchen, wählt die rechte Hand was anderes als die linke zum Beispiel. Oder die Hände sind im Widerstreit, wenn sie nach etwas greifen wollen, zieht die andere Hand sie zurück. Das ist eine Abart des sogenannten Alien-Hand-Syndroms, was nicht nur Split-Brain-Patienten zeigen, sondern manchmal auch Schlaganfall-Patienten, Patienten, bei denen nach dem Schlaganfall das Corpus callosum, der verbindende Balken, läsioniert ist. Was das bedeutet, lässt sich am besten zeigen in einem Fallbeispiel. Eine 68-jährige Frau, die sich wegen einer Bypass-Operation im Krankenhaus aufhält, erleidet während dieses Aufenthalts einen Schlaganfall, der tatsächlich Teile, wie sich hinterher herausstellt, des Corpus callosums läsioniert hat. Dem Personal fällt eine leichte Schwäche der linken Körperseite und Schwierigkeiten beim Gehen auf. Das zeigt schon, die rechte Hirnhälfte ist eher beeinträchtigt neben dem Corpus callosum. Und die Familie berichtet, dass sich die Frau seit 3 Tagen darüber beschwert, dass ihre linke Hand tue, was sie wolle. Wie bei den Split-Brain-Patienten. Sie sei bereits mehrere Male aufgewacht, während ihre linke Hand sie gewürgt habe. Das ist eben so dieser ganz krasse Fall, dass sie tatsächlich auch selbstverletzend werden. Die linke Hand öffne eigenmächtig die Knöpfe ihres Kleides, zerquetsche Tassen und kämpfe mit der rechten Hand, während sie telefoniere. Um ihre linke Hand davon abzuhalten, Unheil anzurichten, bändige sie sie mit der rechten Hand. Sie beschreibt diese unangenehme Erfahrung, als würde jemand vom Mond ihre Hand kontrollieren. Das heißt, diese Frau hat das Gefühl dafür verloren, ihre eigenen Handlungen zu kontrollieren. Und das zeigt uns schon, irgendwie müssen die beiden Hirnhälften zusammenarbeiten, damit wir das Gefühl haben, wir kontrollieren uns selbst. Wir haben über unsere eigenen Handlungen und Planungen von Handlungen bewusste Kontrolle. Und das führt uns jetzt zur eigentlichen Thematik zurück. Das Gefühl, Kontrolle über sich zu haben, ist sicherlich ein ganz grundlegender Zug unseres Selbst, unseres Ich-Seins. Und da kommen wir erst nochmal zurück zu der Frage, wenn Sie überlegen, was ist denn eigentlich das Selbst? Da gibt es sicherlich viele, viele Definitionen zu und jeder hat vielleicht auch eigene Ideen dazu, was das alles sein kann. Man kann es aber vielleicht schon mal grob umschreiben damit, dass das Selbst ist, was man von sich bewusst wahrnimmt. Das Selbst erscheint einheitlich und fortdauernd. Und wenn man sich selbst betrachtet, weiß man eigentlich ziemlich genau, was zu einem selbst gehört. Ist das, oder? Sind wir da einer Meinung, dass das schon so wesentliche Aspekte sind? Und wir können es noch etwas genauer betrachten, dieses sich selbst erkennen, was alles dazugehört. Ganz wichtig sicherlich das eigene Gesicht. Wir sind fähig, uns im Spiegel selbst zu erkennen. Und letztendlich wird das ja auch als Versuch genommen, dass man sich im Spiegel selbst erkennt, als Hinweis dafür, dass wir Selbstbewusstsein haben. Das haben wir. Und es gibt nur ganz wenige Tierarten, die sich auch im Spiegel erkennen. Dazu gehören die anderen Menschenaffenarten, dazu gehören Elefanten, Delfine und Krähenvögel, das ist es aber auch schon. All das sind Tiere außer uns, die sich im Spiegel selbst erkennen und denen wir damit ein gewisses Selbstbewusstsein zuerkennen. Also das eigene Gesicht ist sicherlich essentiell, aber natürlich überhaupt der eigene Körper. Wir können sofort sagen, welche Körperteile eigentlich zu mir gehören, zu uns gehören. Und wir können auch sagen, wo sich diese Körperteile im Raum gerade befinden. Es ist uns nicht immer bewusst, wo jetzt zum Beispiel gerade unser linker großer Zeh ist. Wenn Sie jetzt aber darüber nachdenken, fühlen Sie den genau, oder? Dann wissen Sie sofort, hier ist mein linker Zeh. Und wir haben das Gefühl, dass unser Selbst, unser Ich, unser Egozentrum, wenn Sie es so nennen wollen, lokalisiert und verankert ist in unserem Körper, dessen Grenzen wir auch kennen. Wir wissen, wo wir anfangen und wo wir aufhören. Das ist das, was man Embodiment nennt. Wir haben also ein körperliches Selbst. Und gerade schon erwähnt, wir haben ein Kontrollgefühl, Agency, die auch ganz essentiell dafür ist, dass wir uns als ein Selbst, eine ein Individuum empfinden, das Gefühl, unsere eigenen Gedanken und Handlungen selbst kontrollieren zu können. Das ist ja zum Beispiel was, was Schizophrenie-Patienten verloren geht. Das sind mehr vielleicht so körperliche Aspekte, aber es gibt natürlich noch mehr. Was macht uns noch aus? Natürlich unsere persönlichen Erfahrungen, Erinnerungen, unsere persönlichen Wertvorstellungen, unser Wissen, wie haben wir eigentlich auf Situationen reagiert, was für ein Temperament haben wir. All das macht natürlich auch unsere Persönlichkeit, unser Ich aus. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, okay, das sind ganz viele Bausteine, welche Rolle spielen denn nun die Hemisphären hierfür? Aus den Beispielen, die ich vorhin gebracht habe, können Sie vielleicht schon ableiten, naja, die Hemisphären spielen vielleicht eine unterschiedliche Rolle. Die rechte Hemisphäre ist für die emotionale, die ist für die Gesichtserkennung zuständig. Also wie sieht es denn eigentlich genau aus in diesem Puzzle, was wir zusammensetzen wollen? Wir hatten gerade schon am Beispiel des Alien-Hunt-Syndroms gesehen, dass wir, um ein Kontrollgefühl über uns selber zu haben, wir beide Hemisphären brauchen. Die müssen zusammenarbeiten. Wenn diese Zusammenarbeit unterbrochen ist, verlieren wir plötzlich das Gefühl, unsere Handlungen selber zu planen, zu kontrollieren, zumindest bewusst zu planen. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Gesicht. Ganz zentral für unser Selbstbewusstsein. Wir können also erstmal fragen, welche Hemisphäre erkennt denn wohl das eigene Gesicht und hat ein Ich-Bewusstsein in diesem Sinne? Ist es die linke Hemisphäre, die sprachliche, kommunikative, bewusste Hemisphäre, die sagen kann, das bin ich? Oder ist es eben die rechte Hemisphäre, die so Gesichter, Emotionen erkennt? Was denken Sie, wer ist für die linke Hemisphäre? Wer für die rechte? Okay. Ja? Wie kann man das nun testen? Wir finden jetzt erstmal, das sieht so aus, als würden wir sehr klare Evidenzen dann auch tatsächlich finden. Auch hier helfen uns wieder hirnchirurgische Patienten. Testen kann man die Hirnhemisphäre natürlich am besten, indem wir sie isoliert fragen, indem wir wirklich nur eine Hirnhälfte fragen und die andere so ausschalten. Und das können wir machen bei Patienten, bei denen eine Hirnhälfte temporär narkotisiert ist. Das macht man tatsächlich manchmal zur Vorbereitung von neurochirurgischen Eingriffen. Man kann eine Hirnhemisphäre narkotisieren, weil jede Hirnhälfte durch eine Arterie mit Blut versorgt wird. Die linke Carotisarterie versorgt die linke Hirnhälfte und umgekehrt. Und wenn man jetzt ein Betäubungsmittel zum Beispiel hier in die linke Arterie injiziert, legt man, narkotisiert man die linke Hirnhälfte. Für eine gewisse Zeit. Das macht man vor neurochirurgischen Eingriffen, um zu gucken, welche Hirnhälfte ist denn eigentlich wirklich die sprachbegabte. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist die linke Hirnhälfte. Das trifft tatsächlich auch für die meisten Menschen zu, aber eben nicht für alle Menschen. Es gibt auch Menschen, deren Sprachzentrum in der rechten Hirnhälfte liegt. Und das muss man natürlich vorher testen, um da besonders vorsichtig zu sein, wenn man Tumore entfernen will oder eben epileptische Herde zum Beispiel entfernen möchte. Hier sehen wir das nochmal in einem Bild, in einem Aktivitätsbild, wie das so aussieht, wenn eine Hirnhälfte schweigt, narkotisiert ist. Wir sehen hier tatsächlich nur eine Hirnhälfte, die Aktivität zeigt. Hier die schwarze Hirnhälfte ist die temporär lahmgelegte. Ja, mit diesen Patienten kann man natürlich auch Tests machen, weil die Patienten dann natürlich bei Bewusstsein sind. Und man kann die konfrontieren mit Bildern, mit gemorphten Bildern. Und hier, in diesem Versuch war es nun so, dass sich die Forscher gefragt haben, ja, wer wird denn eigentlich erkannt von der linken und rechten Hirnhälfte? Welche Hirnhälfte erkennt sich tatsächlich selbst? Und das haben die folgendermaßen gemacht. Die haben Porträts genommen von den Versuchspersonen und von berühmten Persönlichkeiten, zum Beispiel von Marilyn Monroe, und haben dann gemorphte Gesichter erzeugt, die zu 50% aus dem Selbst bestehen und zu 50% aus Marilyn Monroe. Und während nun eine Hirnhälfte narkotisiert war, haben die Versuchspersonen dieses gemorphte Bild gesehen. Und nachdem die Narkose beendet war, wurden die Versuchspersonen gefragt, wen haben sie denn gerade gesehen? Sich selbst oder Marilyn Monroe? Und das haben sie dann gemacht, wenn die linke oder die rechte Hirnhälfte betäubt war. Und das ist das Ergebnis. Wenn die linke Hirnhälfte betäubt war, die rechte also dieses Bild gesehen hat, dann hat sie sich später daran erinnert, dass sie sich selbst gesehen hat. Alle Versuchspersonen haben gesagt, ich habe mich selbst gesehen. Haben sie gar nicht, tatsächlich haben sie das Bild gesehen. Die rechte Hirnhälfte hat aber offenbar aus diesem Bild sich selbst extrahiert. Wenn die linke Hirnhälfte aktiv war, dann haben die meisten Versuchspersonen Marilyn Monroe erkannt. Die meisten Versuchspersonen haben gesagt, ich habe Marilyn Monroe gesehen, nach Präsentation von diesem Bild. Das stützt also jetzt erstmal wirklich ziemlich deutlich die Idee, ja, es ist die rechte Hirnhälfte, die sich selbst erkennt. In dem Sinne hatten sie eigentlich alle auch schon ganz recht. Weitere Untersuchungen haben aber auch gezeigt, wenn man etwas anders fragt, ist die linke Hirnhälfte tatsächlich genauso gut in der Lage, sich selbst zu erkennen. Wir können also jetzt erstmal sagen, das eigene Gesicht kann von beiden Hemisphären, von beiden Hirnhälften unabhängig voneinander erkannt werden. Es reicht eine. Anders als gerade, wir brauchen nicht beides zusammen, eine Hemisphäre reicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. Den eher psychologischen Aspekten. Den Aspekten, die sowas wie das Selbstkonzept entsprechen. Von dem Selbstkonzept, was wir eben über uns selbst denken, wenn wir über uns nachdenken. Wer sind wir? Was haben wir für Wertvorstellungen? Wie habe ich in der Vergangenheit reagiert? Wie sehe ich mich relativ zu anderen? Und hier haben wir einen Fall, da gibt es wo wir dann sehen, hier ist tatsächlich, sind vor allem Netzwerke in der linken Hirnhälfte beteiligt. Das sehen wir jetzt beispielhaft hier. Sehen Sie ein Gehirn, hier ist links, hier ist rechts und hier sehen Sie die schwarzen Flecken, die Aktivitätshöhen zeigen, wo das Gehirn besonders aktiv ist. Und was Sie hier schon sehen, ist, dass es nicht nur, aber hauptsächlich sind diese Flecken, leuchten diese Flecken in der linken Hirnhälfte auf. Und zwar bei Versuchen, wenn eine Versuchsperson den eigenen Namen im Vergleich zu anderen Namen hört, wenn sie also überlegen muss, ist das mein Name oder ist das ein anderer Name? Es leuchten mehr Strukturen in der linken Hirnhälfte auf, wenn eine Person darüber nachdenkt, ob eine Aussage, die sie gerade hört, tatsächlich in Bezug steht zu persönlichen Erinnerungen. Oder aber auch, wenn eine Person darüber nachdenkt, ob bestimmte Adjektive, die sie gerade hört, sie selber charakterisieren. Also alles Aspekte mit selbst, wo die Person darüber nachdenken muss, hat das Relevanz für mich. Das ist eine typische Aufgabe der linken Hirnhälfte. Und was es bedeutet, wenn diese linke Hirnhälfte ausfällt, können wir auch wieder am schönsten an einem Erfahrungsbericht ablesen. Und zwar ist das hier ein Erfahrungsbericht einer Neuroanatomin, praktischerweise, die einen Schlaganfall in der linken Hirnhälfte erlitten hat und die später, als sie sich erholt hat, über ihre Erfahrungen in einem Buch geschrieben hat. Was schreibt sie? Als ich feststellte, und der Schlaganfall passiert gerade und sie merkt gerade, oh, sie merkt dann, weil sie Neuroanatomin ist, ich habe einen Schlaganfall und beobachtet sich selbst sozusagen in der Rückschau. Als ich feststellte, dass die Geräusche um mich herum verschwanden, wurde mir klar, dass das weite Feld meiner natürlichen Beobachtungsgabe eingeschränkt war. Als dann auch mein Hirngeplapper gänzlich verstummte, fühlte ich mich seltsam isoliert. Dieses Hirngeplapper ist das, man redet ja letztendlich in Gedanken ständig mit sich selbst und kontrolliert sich dadurch auch. ohne die Gradlinigkeit des Denkens und die ständigen Anweisungen meiner linken Gehirnhälfte konnte ich nur schwer die logische Verbindung zur äußeren Realität herstellen. Das ist schon die linke Hemisphäre, ist die, die permanent Regeln aufstellt, die guckt, wie funktioniert die Welt und passt das zu meinen eigenen Annahmen, die organisiert sozusagen unser Denken und Handeln. Das geht ihr verloren. Aber auch ohne ein Sprachzentrum, das mir sagte, ich bin Dr. Jill Bolt Taylor, ich bin Neuroanatomin, ich habe diese Adresse und kann unter jener Telefonnummer erreicht werden, fühlte ich mich nicht mehr verpflichtet, sie zu sein. Es war wirklich eine bizarre Verschiebung der Wahrnehmung, aber ohne Jills emotionalen Kreislauf, der mich an ihre Vorlieben und Abneigungen erinnerte, oder ihr Egozentrum, das mir ihre Muster kritischer Beurteilungen ins Gedächtnis rief, dachte ich nicht mehr wie sie. Also ohne diese Erinnerung fühlen wir uns nicht mehr als die Person, die wir mal waren. Zeigt nochmal sehr schön, gerade so diese psychologischen Aspekte sind wichtig für unser Selbst. Also, wir haben hier Beispiele dafür, wie wichtig die linke Hemisphäre für unser Bild von uns selbst, für unser Selbstkonzept ist. Kommen wir jetzt noch zum ganz besonderen Aspekt im eigenen Körper, der vielleicht noch viel zentraler für unser Selbst ist, als wir vielleicht im ersten Moment denken. Und wir werden hier sehen, hier beschäftigen wir uns vor allem mit der rechten Hemisphäre. Oder wie die Forscher Keenan und Feinberg sagen, the right hemisphere, the dark side of consciousness. Weil das, wie wir ja vorhin schon gemerkt haben, die Hemisphäre ist, die eher unbewusst arbeitet. Wo wir deren Verarbeitungsmechanismen nicht bewusst verbalisieren können. Um das genau zu verstehen, müssen wir hier aber nochmal wieder erstmal gucken, was sind das eigentlich alles für Aspekte, die hier wichtig sind. Es ist sowas wie die Selbstlokalisation. Wo im Raum ist man selbst eigentlich lokalisiert? Wo im Raum empfinde ich mich eigentlich? Die erste Personenperspektive. Die Richtung der bewussten Erfahrung. Aus welcher Richtung nehme ich eigentlich die Welt wahr? Gucke ich aus meinem Körper heraus auf die Welt oder ist es anders? Und die Selbstidentifikation, das Ausmaß, mit dem sich ein Mensch mit seinem Körper identifiziert. Also, dass man weiß, was ist denn überhaupt mein Körper, was sind meine Gedanken und was sind meine Gliedmaßen eigentlich? Wo fange ich an, wo höre ich auf? Wir werden jetzt eine ganze Reihe von bizarren, verstörenden Phänomenen kennenlernen, die uns erklären, wie denn tatsächlich unser Gehirn das Bild von unserem Körper entwickelt. Und eine faszinierende Illusion dabei, die uns hilft, erstmal zu verstehen, wie bildet unser Gehirn eigentlich das Abbild unseres Körpers, wie wird es eigentlich repräsentiert, ist die sogenannte Rubber Hand Illusion, die Gummihand Illusion. Und die sorgt dafür, dass gesunde Probanden erleben, dass ein künstliches Gliedmaß ein Teil ihres eigenen Körpers wird. Und zwar ist es so, dass die Versuchsperson irgendwo sitzt und vor sie wird eine Gummihand gelegt und die eigene Hand wird abgedeckt, muss aber noch nicht mal. Und der Versuchsleiter streichelt nun parallel die Gummihand und die eigene Hand. Und nach einer gewissen Zeit haben sehr viele Versuchspersonen das Gefühl, dass sie das Streicheln in der Gummihand spüren und gar nicht mehr in ihrer eigenen Hand. Wozu das führen kann, auch wenn ich zeige es mal kurz, weil wir jetzt, ich dachte, das hier vorzumachen würde vielleicht zu lange dauern. Schauen Sie einfach, es ist auf Englisch, aber das macht nichts. Sinn, ne? Gummihand, die echte Hand. Also, Sie haben erstmal gesehen, wie das Ganze funktioniert, und hier die junge Dame hat dann auch gesagt, ich sehe eigentlich, das ist nicht meine Hand und es ist aber trotzdem komisch. Irgendwie fühle ich irgendwas an der Gummihand. Und als dann plötzlich der Hammer kam, der auf die Gummihand einschlug, hatte sie das ganz schreckliche Gefühl, dass sie wirklich selbst verletzt wurde. Und das kann man im Labor auch noch mal genauer nachmachen. So die emotionalen, vegetativen Reaktionen auf die Verletzung der Gummihand sind genauso tatsächlich, als wäre es die eigene Hand. Moment, wir kommen jetzt weiter. Moment. Also sehr erstaunliche Illusion, denn der Punkt ist ja auch, selbst wenn man sich bewusst sagt, hey, ich weiß, das ist eine Gummihand, das nützt gar nichts, das passiert trotzdem, wenn Sie dafür empfänglich sind. Was sagt uns diese Illusion aber nun über die Entwicklung eines Körperschemas? Sie sagt uns nämlich, dass unser Körperschema eigentlich erstaunlich flexibel ist, dass wir gar keine Probleme haben, irgendwelche künstlichen Gegenstände plötzlich in unseren eigenen Körper einzubauen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so erstaunlich, wenn wir uns überlegen, was unser Gehirn eigentlich gut kann. Im Grunde ist unser Gehirn ein ziemlich guter Ereignisdetektor, der die ganze Zeit schaut auf die einlaufenden Signale und guckt, gibt es da Korrelationen zwischen den Sinnesempfindungen in diesem Falle und versucht, die zu interpretieren und einzubauen in ein Bild, was es hat, in ein Modell, in unserem Fall in das Körpermodell, in das Modell unseres eigenen Körpers. Wir können uns jetzt da so ein bisschen vorstellen, was passiert jetzt bei der Gummihandillusion, was denkt das Hirn? Es denkt, ich sehe eine Hand, ich sehe die Berührung dieser Hand, dieser Gummihand, und ich spüre die Berührung in meiner richtigen Hand, sehe die aber nicht. Was ich sehe und spüre, passiert gleichzeitig. Das heißt, diese beiden Dinge, das Sehen und das Fühlen, müssen zusammengehören. Dann muss also die Hand, die ich sehe, meine sein. Ja, so könnte man sich das etwa vorstellen. Und weil das so ist, entsteht eine neue Repräsentation dieser Gummihand, die einfach in das eigene Körperschema eingebaut wird. Und die Gummihand wird behandelt, erst zumindest kurzfristig, wie ein eigener Arm. Man kann das auch machen, man kann bei Probanden auch eine dritte Hand erzeugen, auf genau die gleiche Weise. Es funktioniert alles. Also, unser Körperbild ist gar nicht so stabil, wie wir denken. Und vielleicht auch noch interessant, diese Illusion lässt sich stärker mit dem linken Arm auslösen. Es passt schon ein bisschen dazu, dass ich ja gesagt habe, es ist vor allem die rechte Hirnhälfte, die für die Entwicklung eines Körperbildes relevant ist. Sagt aber auch, wie instabil das ist, wie die Forscher Amel und Ramachandran sagen, das Körperschema selbst ist eigentlich nur ein Phantom, welches das Gehirn zu seinem Nutzen selbst erzeugt. Und wir können also Zusätzliches einbauen in unser Körperschema, wir können aber Körperteile auch einfach mal ignorieren. Das ist sozusagen das Gegenteil. Es gibt eine Reihe von klinischen Störungen, von Missidentifikationen des eigenen Körpers. Und auch hierzu wieder am schönsten ein Fallbeispiel, diesmal aus einem Buch des Neurologen Oliver Sacks, der eine ganze Reihe von populärwissenschaftlichen Büchern über so neurologisch interessante Fälle geschrieben hat. Hier also Folgendes. Vor vielen Jahren während meiner Studienzeit rief mich eine ziemlich aufgeregte Krankenschwester an und erzählte mir folgende merkwürdige Geschichte. Ein neuer Patient, ein junger Mann, sei morgens aufgenommen worden. Er habe einen sehr netten Eindruck gemacht und sich den ganzen Tag über völlig normal verhalten, bis er vor einigen Minuten aus einem Nickerchen erwacht sei. Seitdem ist er erregt und benehme sich sonderbar, als sei er ein anderer Mensch. Er habe es irgendwie fertiggebracht, aus dem Bett zu fallen, sitze jetzt laut brüllend auf dem Boden und weigere sich beharrlich, sich wieder hinzulegen, ob ich nicht bitte vorbeikommen und nach ihm sehen könne. Als ich kam, lag der Patient tatsächlich auf dem Boden neben seinem Bett und starrte eines seiner Beine an. In seinem Gesicht spiegelte sich eine Mischung aus Wut, Sorge, Verwunderung und Heiterkeit, wobei Verwunderung mit einer Spur Bestürzung überwog. Ich fragte ihn, ob er sich nicht wieder ins Bett legen wolle und ob er dabei Hilfe brauche, aber er schien aufgebracht über diesen Vorschlag und schüttelte den Kopf. Also hockte ich mich neben ihn auf den Boden und bat ihn, mir seine Geschichte zu erzählen. Er war am Morgen für einige Tests in die Klinik gekommen. Er hatte über keine Beschwerden geklagt, aber die Neurologen hatten den Eindruck gewonnen, er habe ein träges linkes Bein. Irgendwas ist also in der rechten Hemisphäre los. Genauso hatten sie sich ausgedrückt und ihm nahegelegt, gleich zu bleiben. Den ganzen Tag über war es ihm gut gegangen und gegen Abend war er eingeschlafen. Auch beim Aufwachen war noch alles in Ordnung gewesen, bis er sich bewegt hatte. Denn im Bett hatte er, wie er sich ausdrückte, irgendein Bein gefunden. Ein abgetrenntes menschliches Bein, ein entsetzlicher Fund. Er war zunächst erstarrt vor Überraschung und Ekel. So etwas Unglaubliches war ihm selbst in seinen wildesten Träumen noch nie begegnet. Vorsichtig hatte er das Bein angefasst. Es schien vollkommen geformt zu sein, hatte sich aber sonderbar und kalt angefühlt. In diesem Augenblick war ihm eine Idee gekommen. Das Ganze war nur ein Witz. Ein ziemlich schlechter und geschmackloser, aber sehr origineller Witz. Es war Silvesterabend und überall wurde gefeiert. Das halbe Pflegepersonal war betrunken, Scherze und Knallkörper flogen hin und her. Wie beim Karneval ging es zu. Offenbar hatte sich eine Schwester mit einem sehr makabren Sinn für Humor in den Seziersaal geschlichen, ein Bein gestohlen und es ihm, während er fest schlief, ins Bett gelegt. Er war sehr erleichtert gewesen über diese Erklärung, aber da er gefunden hatte, dass dieser Witz nun doch zu weit ging, hatte er das verdammte Ding aus dem Bett geworfen. Doch. Und in diesem Augenblick gab er den Plauderton, in dem er bisher erzählt hatte, auf, begann zu zittern und wurde aschfahl, als er es aus dem Bett geworfen hatte, war er nämlich irgendwie hinterhergefallen und jetzt war das Bein an ihm festgewachsen. Was ist hier los? Was dieser Patient hatte, ist so etwas, was Asomatognosie oder Somatoparaphrenie ist. Und das bedeutet, dass Patienten ihre eigenen Körperteile nicht wiedererkennen, ignorieren oder im extremeren Fall bizarre Erklärungen dafür finden, warum das fremde Körperteil am eigenen Körper klebt. Was wir gehört haben über diesen Patienten war ja, dass er gesagt hat, das Bein fühlte sich kalt an. Es ist wie tot. Und das bedeutet vielleicht, dass die Hirnstrukturen, die so die verschiedenen Sinneseindrücke zusammenbringen, die uns sagen, ich fühle mein Bein, dann ist das auch mein Bein, nicht mehr funktionieren. Das scheint auch der Fall zu sein. Durch diese Patienten wissen wir nämlich, leider sehen wir hier das Gelb nicht, weil alles so leicht grün ist, aber letztendlich auch egal, Sie sehen zumindest mal hier, sehen Sie Schnitte durch ein Gehirn von so einem Asomatognosie-Patienten. Und grün sehen Sie die Schädigungen, die dieser Patient hat. Und was Sie sehen, ist einerseits, das sind Läsionen, die nur in der rechten Hemisphäre sind. Also diese Störung wird erzeugt durch rechtshemisphärische Läsionen. Und Sie sehen, dass so ein Zentrum der Läsion hier so in diesem mittleren Bereich ist. Von diesem Bereich wissen wir tatsächlich, dass diese Hirnregion wichtig dafür ist, dass wir so die verschiedenen Sinneseindrücke zusammenbringen, um ein Gefühl für unsere eigenen Körperteile zu entwickeln. Und wenn jetzt die Läsionen noch größer, etwas anders gelagert sind, dann ist es nicht nur so, dass man eben einfach nicht merkt, dass das der Arm zu mir gehört, weil man ihn nicht spürt, sondern dann kommt das zu tragen, was ja die linke Hemisphäre so gerne tut, nämlich Geschichten über die Welt zu erfinden. Und das ist sicherlich das, was so die Somatoparaphrenie-Symptomatik erklärt. Die Patienten finden bizarre Erklärungen dafür, warum denn jetzt ein fremder Arm, ein fremder Bein im Bett liegt und warum der vielleicht sogar an den eigenen Körper angewachsen ist, wie der Patient von Oliver Sacks. Andere Patienten sagen gerne, das ist der Arm von meinem verstorbenen Mann, den er zurückgelassen hat. oder von Kindern und so weiter und so fort. Also da gibt es die verrücktesten Geschichten, die uns aber auch nochmal wieder daran erinnern, dass die linke Hemisphäre, wenn sie isoliert funktioniert, versucht, irgendwie eine Logik in die Welt zu bringen. Denn irgendwie muss sie ja erklären, wie kommt dieses Bein, von dem ich sicher bin, oder der Arm, von dem ich sicher bin, dass er nicht meiner ist, in mein Bett. Ja. Und wenn es nun so ist, dass noch eine weitere Verbindung im Gehirn zerstört ist, nämlich wenn plötzlich auch die Verbindungen so zu unseren emotionalen Zentren zerstört sind, die so ausmachen, dass wir nicht nur unseren Körper fühlen, sondern dass wir auch unsere Emotionen fühlen, dann kommt es zu einer noch viel verstörenderen Symptomatik. Dann gibt es Patienten, die das sogenannte Kotal-Syndrom zeigen. Das sind Patienten, die felsenfest davon überzeugt sind, dass sie schon tot sind. Das sind Patienten, die sagen, oft nach rechtshemisphärischen Läsionen, gerne aber auch bei depressiven Patienten, egal was ihr hier sagt, es gibt mich gar nicht mehr. Wieder ein Beispiel, weil diese Beispiele zeigen einfach am schönsten, was hier eigentlich passiert. Begraben Sie mich. Es ist wieder ein Neurologe, der hier ein Fallbeispiel zum Besten gibt. Begraben Sie mich, sagte sie, die Patientin. Sie können das ruhig tun, ich bin schon seit längerem tot. Sie glaubte, dass ihre Eingeweide weggefault wären. Das ist sehr typisch, auch wieder eine Erklärung dafür, ich spüre mich nicht, es ist alles schon weg. Ich versuchte vernünftig mit ihr zu reden, aber ohne Erfolg. Hören Sie, sagte ich, Sie reden doch mit mir, wie können Sie da tot sein? Bloß Worte, erwiderte sie. Eine Welt von Schatten bewegte sich um sie herum, menschliche Gestalten kamen und gingen, die Vorhänge blähten sich, Nächte brachen an und Tage. Aber sie fühlte keine Verbindung zu alledem. Die Zeit hüllte ihren Kadaver aus und Worte fielen tot zu ihren Füßen nieder. Bloß Wörter. Die Wörter erzeugen keine emotionalen Gefühle mehr. Etwas, was uns eben ja durchaus auch ganz ausmacht. Dass wir wissen, was bestimmte Worte für uns emotional bedeuten können. Ja, und dann kann man zu der Meinung kommen, ich spüre eh nichts, ich bin schon tot. Das Schlimme ist, dass viele dieser Patienten immer wieder versuchen, sich selbst umzubringen, um zu beweisen, dass sie ja eigentlich schon tot sind. Also sehr tragisch. Kommen wir zum letzten Punkt.
Ich habe eine Frage.
Ja, natürlich.
Wie ist das mit Essen und Trinken bei diesen
Patienten? Tun die natürlich, aber tun sie eben einfach. Ja, das ist einfach offensichtlich, man kann sich das eigentlich auch gar nicht vorstellen. Das klingt ja völlig absurd, weil die Personen kommunizieren ja auch natürlich, sie handeln, sagen einem aber trotzdem, wie die hier, das sind alles bloß Wörter, das scheint nur so. Ich weiß, ich bin tot. Das. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und zwar zu der Frage, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass die rechte Hemisphäre ganz wichtig dafür ist, dass wir ein Bild von uns selbst entwickeln, für unseren Körper. Und alle diese Leute fühlen sich in ihrem Körper ja letztendlich lokalisiert. Jetzt können wir uns aber erstmal nochmal zuletzt fragen, muss dieses Selbstgefühl denn tatsächlich im eigenen Körper verankert sein? Muss das überhaupt der Fall sein? Und es gibt Phänomene, die uns da schon zeigen, nee, das muss gar nicht mal unbedingt der Fall sein. Fällt Ihnen da so direkt was ein? Vielleicht? So ein Schlagwort? Es gibt tatsächlich ja so außerkörperliche Erfahrungen oder auch so Nahtoderfahrungen, die sicherlich sehr ähnlich sind. Das sind Leute, die davon berichten, dass sie, während sie wach sind, ihren Körper verlassen. Auch hier zur Einstimmung den Fall, die Beschreibung eines Philosophen und kognitiven Neurowissenschaftlers Thomas Metzinger, der ein ganz aktuelles Buch zur Thematik geschrieben hat, der diese außerkörperlichen Erfahrungen wohl schon mehrfach gemacht hat, schon seit seiner Jugend und dann später, als ihn das Thema immer mehr interessiert hat, auch versucht hat, während dieser Zustände mit sich zu experimentieren. Aber hier so eine seiner ersten Erfahrungen. Es ist der Frühling des Jahres 1977. Ich bin 19 Jahre alt. Ich liege im Bett auf dem Rücken, bereit einzuschlafen, tief entspannt, aber dennoch hellwach. Die Tür ist halb offen und die Licht fällt in den Raum. Ich höre die Stimmen anderer Familienmitglieder aus dem Flur und dem Bad und Popmusik dringt aus dem Schlafzimmer meiner Schwester. Plötzlich habe ich das Gefühl, als ob mein Bett sich in eine senkrechte Position aufrichtet, wobei sich das Kopfende auf die Zimmerdecke zubewegt. Ich scheine meinen physischen Körper zu verlassen, indem ich langsam in eine aufrechte Position hineingleite. Ich kann immer noch die Stimmen hören, die Geräusche von Leuten beim Zähneputzen und die Musik, aber ich sehe leicht verschwommen. Ich fühle eine Mischung aus Verwunderung, Faszination und aufkommender Panik, Gefühle, die ab einem bestimmten Punkt zu etwas Ähnlichem wie einer Ohnmacht führen. Und dann finde ich mich plötzlich im Bett wieder, fest in meinem physischen Körper eingeschlossen. Wir können uns natürlich fragen, was sind das für Phänomene? Was zeigt uns das letztendlich? Uns soll es aber zeigen, dass es keine Hirngespinste sind. Diese Erfahrung scheint es tatsächlich zu geben und dass sie aber von unserem Gehirn erzeugt werden tatsächlich. Man muss nicht daran glauben, dass es tatsächlich eine Seele gibt, die aus dem Körper entschlüpft. Wenn man möchte, kann man das. Es ist aber keine notwendige Erklärung. Offensichtlich reicht es, dass das Gehirn diese Illusion erzeugt. Und zwar anders noch als im Traum, wo man sich ja auch durchaus woanders fühlen kann. Diese Personen, die diese Erfahrung haben, sind wach. Und typisch ist, also diese außerkörperliche Erfahrung, Out-of-Body-Experience, bedeutet, die Person ist wach. Man hat das Gefühl, ganz ruhig zu sein oder bewegt im Raum zu schweben. Manche Personen sehen einen zweiten Körper, der sich umdreht. Dann sieht man auf den physischen Körper herunter. Das bedeutet also letztendlich, das Zentrum des Selbst befindet sich tatsächlich außerhalb des physischen Körpers. Die Wahrnehmung des Selbst ist meistens so aus einer erhöhten Position. Das kann spontan auftreten. Wie bei dem Herrn Metzinger, tritt aber häufig auch auf in Stresssituationen oder nach starker Reizung des Vestibulärsystems, also des Gleichgewichtsorgans. Und deswegen passiert das vermutlich auch ganz oft bei Unfallbetroffenen, die zum Beispiel aus dem Auto geschleudert werden. Die berichten ganz häufig davon, wo dann eben auch der Gleichgewichtssinn ganz massiv aktiviert wird, stimuliert wird und dann vielleicht so die verschiedenen Sinnesqualitäten nicht mehr so richtig zusammengebracht werden können und das Gehirn macht möglicherweise daraus, oh, ich befinde mich ganz woanders, als mein Körper ist. Und interessant ist, dass das was ist, was im Gehirn entsteht, ist, dass sich diese Illusion auch durch Hirnreizung induzieren lässt. Das war mal wieder ein Zufallsbefund eines Neurologen, der halt bei so einer neurologischen Untersuchung im Gehirn abgeleitet, stimuliert hat und dann plötzlich und eine Patientin hat dann erstmals irgendwann gesagt, oh, nach Stimulation einer Hirnregion hier, ich habe das Gefühl, ich verlasse gerade meinen Körper. Und das ist genau hier diese multisensorische Region in der rechten Hirnhälfte, die dafür verantwortlich ist, dass wir so die verschiedenen Sinneseindrücke, die wir auf uns selbst beziehen, zusammengefügt werden. Denn hier in diesem Falle scheint es dann so zu sein, dass gemacht wird, mein Körper ist irgendwo anders, als ich mich sehe. Und dass das so sein kann, können wir in einem letzten Versuch feststellen, wo man im Labor nämlich tatsächlich so etwas Ähnliches wie eine Out-of-Body-Experience erzeugen kann. Ja? Da haben Sie völlig recht. Das ist die rechte, das ist jetzt ein falsches, also das ist letztendlich nur ein Schemabild gewesen. Es ist tatsächlich so, dass der Forscher, die auf der rechten Seite induziert hat, dass das jetzt die linke Hirnseite ist, ist jetzt einfach nur, weil das die Abbildung war und weil ich nicht darauf geachtet habe, dass das links ist. Also rechts. Es ist die rechte Seite, genau. Gut, dass Ihnen sowas auffällt. Ja? Temporoparietale Junction, ja, hat sie. Kommen wir zu diesem Experiment. Es ist dann auch der Abschluss sozusagen, es ist aber ein sehr faszinierendes Experiment, deswegen möchte ich es Ihnen unbedingt noch vorstellen. Und zwar ist das letztendlich nichts anderes als die vorhin schon gesehene Gummihandillusion, nur diesmal mit dem ganzen Körper. Und zwar ist es so, dass die Versuchspersonen in einem Experimentalraum stehen und hinter ihnen steht eine Kamera, die den Rücken der Versuchspersonen filmt. Und die Versuchspersonen haben eine 3D-Brille auf, mit deren Hilfe das Kamerabild vor die Versuchspersonen projiziert wird. Das heißt, die Versuchspersonen sehen vor sich, so ungefähr einen Meter vor sich, so ein Virtual Body, und zwar ihren eigenen Körper. Ja? Einen Meter vor sich sehen sie den Rücken ihres eigenen Körpers. Und der Versuch... Das ist eine 3D-Brille, die irgendwie so in einer Virtual Reality, also es ist keine, eigentlich, das ist keine Leinwand, sondern die sehen wirklich einen 3D-Körper vor sich. Und jetzt wird wieder der Rücken der Versuchsperson mit dem Stock stimuliert. Die Kamera nimmt das auf und die Versuchsperson sieht, wie dieser virtuelle Körper auch hier berührt wird mit dem Stock. Und auch hier ist es nach einer Weile wieder so, dass eine ganze Reihe von Versuchspersonen den Eindruck haben, dass sie diese Berührung des Rückens nicht in ihrem eigenen Rücken spüren, sondern in dem einen Meter weiter vorne stehenden virtuellen Körper. So genauso wie die Rubber Hand Illusion. Das sagen diese Versuchspersonen. Und wenn die diese Illusion haben, dann kann man noch was Zweites machen, um zu zeigen, ja, die fühlen sich wirklich versetzt. Und zwar wird dann den Versuchspersonen werden die Augen verbunden. Die werden so durch den Raum geführt, an eine andere Position. Und normalerweise kann man ziemlich gut mit geschlossenen Augen zur Ausgangsposition zurückgehen. Und was jetzt aber diese Personen machen, ist, sie gehen nicht hierhin, sondern sie gehen dahin, dort, wo sie den virtuellen Körper wahrgenommen haben. Also sie haben sich offensichtlich wirklich, ihre Selbstwahrnehmung hat sich tatsächlich verschoben. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das nochmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Das ist der Olaf Blanke, der auch hier diese Stimulationsversuche gemacht hat. An elevated visual spatial perspective, meaning that you're not just out of your body, but 2 to 3 meters away from your body, normally under the scene in elevation, and you're feeling from this elevated perspective to look back at your body. We made use of virtual reality in order to trick or to preclude direct vision of the subject's own body. We stroke the back of the experimental subject. We had a camera, not in front, but behind the subject, 2 meters behind, who was filming the stroking, and in real time projected this information to a head-mounted display, which was in front of the subject's eye. So all the subject was seeing is the stroking, but now as if he or she was standing 2 meters in front. So this gives a strange sensation that you feel your touch at your back, while at the same time you see your own body being touched by 2 meters in front of you. And some of the subjects reported that they very strongly felt the touch rather at the position where they saw being touched than at their back, which was one important evidence of using experience to our experimental setup. And there was a second measure when up. Okay, das soll reichen. Wenn wir jetzt also zusammenfassen, wir haben jetzt gesehen, dass für die eigene Körperwahrnehmung jetzt wiederum die rechte Hemisphäre so wichtig ist. Und was wir letztendlich heute gesehen haben, ist nochmal, also es gibt wirklich ganz viele Facetten und viele verschiedene Funktionen und damit auch viele verschiedene Schaltkreise in unserem Gehirn, die wichtig dafür sind, dass wir ein Bild von uns selber entwickeln können. Und wir haben auch gesehen, wie leicht dieses Bild aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Denn wir müssen uns vor Augen halten, unser Gehirn funktioniert, das finde ich eigentlich auch ein ganz schönes Bild, funktioniert im Grunde wie ein Mobile. Die einzelnen Teile müssen im Gleichgewicht miteinander sein, damit wir ein austariertes Ganzes haben. Wenn ein Teil aus dem Gleichgewicht gerät, bricht das ganze Mobile zusammen. Und am schönsten hat das der portugiesische Dichter Fernando Pessoa gesagt. Er sagt, meine Seele ist ein verborgenes Orchester. Ich weiß nicht, welche Instrumente, Geigen und Harfen, Pauken und Trommeln es in mir spielen und dröhnen lässt. Ich kenne mich nur als Sinfonie. Und damit möchte ich den Vortrag beenden und mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.